liebe Reisende, ich begrüße euch in der Bibliothek zur Hindersaat. Mein Name ist Nikolaus Klammer. Ich begleite euch in die fantastische Welt meines literarischen Podcasts Brautschau – Zeit muss enden. Seid mir willkommen zur zweiten Season, in der ich euch die Fortsetzung meines Romanes Karakova vorlesen will. Dies ist der fünfte und vorletzte Teil des achten Kapitels, das Märchen von der tapferen Lakshmi. Lakshmi hätte nicht zu sagen vermocht, woher im Raum seine laute und gut verständliche Stimme kam. Wie auch der riesige Golem, der Lakshmi an diesen Ort geführt hatte, redete der Djinn in ihrer eigenen Sprache. Er sprach sogar in dem singenden, die mittellaute, vernuschelnden Dialekt Karukoras, den oberhalb des Marats kaum jemand verstand. Konnte es aber sein, dass sie die Worte nur in ihrem Kopf hörte? Sie räusperte sich und trat näher. Für eine Flucht war es längst zu spät. »Wie ist dein Name, Djinn?«
»Ich wurde früher Edi genannt. Ich bin übrigens kein Djinn, sondern nur ein Backup«, erwiderte der Kopf.
Seine Stimme klang dabei ein wenig ungeduldig, wie Lakshmi fand. Sie ignorierte den zweiten Satz, den sie nicht verstanden hatte. »Gut, Edi. Dann zeig mir den Weg, der in den Tag führt.« Das Bild der wehenden Fahne auf dem Tisch verschwand. Stattdessen erschien dort eine Landkarte, die einen Ausschnitt der toten Wüste von oben zeigte. Der Maßstab war recht groß gewählt. Lakshmi konnte die Ufer des Meeres und vor der Küste die Insel Sirtmar erkennen. Am von ihr aus oberen Rand des Tisches machte sie die himmelhohen Mauern des großen Südwalls aus, den der legendäre König Launin kurz vor dem Fall der Reiche aus dem Felsen eines Gebirges als Grenze hatte errichten lassen. Er teilte auch heute noch die Welt von West nach Ost in zwei Hälften. Das auf der Landkarte rot schraffierte Gebiet dazwischen, es misst unfassbare 500 Meilen im Durchmesser, das waren die Ebenen des ewigen Krieges. Eigentümlicherweise knickte der nahezu unüberwindliche Festungswall des Königs hinter dem Helmgebirge scharf nach Süden ab und verlief sich dann mitten in den Ebenen. Das war ihr nicht bekannt gewesen, darüber hatte sie in der Schule nichts erfahren. Wo der große Wall im Nichts hinter den ewigen Schlachtfeldern endete, vielleicht durch die nicht enden wollenden Kriege der Golem-Armeen geschliffen, begann eine gepunktete blaue Linie, die leicht ostwärts die Schlachtfelder querte und dann in den Ebenen zu einer flachen Erhebung führte, auf der ein großes rotes Viereck eine Stadt andeutete, die Lakshmi größer erschien als alle fünf Oststädte zusammen. »Was ist das?« fragte Lakshmi und deutete auf das Quadrat. »Das ist die Enklave«, antwortete Edi prompt, »der Ort, den dein Volk Paradise nennt.« »Und vom Ende des Südwalls führt ein sicherer Weg dorthin? Wie ist es dort?«
»Meine Augen sehen nicht nach Paradise hinein, General, denn das ist mir verboten. Aber die neutrale Enklave war früher ein sicherer, friedlicher Ort, zu dem sich die Zivilbevölkerung zurückziehen konnte, wenn die Schlachten tobten. Paradise war einmal eine mächtige Festung. Einst endeten hier die Mauern des Südwalls.«
»Du weißt also nicht, ob dort noch Menschen leben?«
»Diese Information steht mir nicht zur Verfügung. Ich kann darüber nicht einmal Mutmaßungen anstellen. Seit ich den Dienst aufgenommen habe, wurde mir von niemandem berichtet, der je Paradise verlassen oder besucht hat.«
»Ist der Weg denn sicher? Auch in der Nacht, wenn die Kriegsmaschinen aufeinanderprallen?«
»Wenn du einen Passagierschein hast und ihn an einer der Transittore benutzt, wird dich eine URS sicher zur Enklave bringen«, erwiderte Edi.
Lakshmi erkundigte sich nicht, was denn eine URS sei. Sie interessierte sich für etwas anderes und deutete an den rechten Rand des Tisches, wo die Darstellung in einem verschwommenen Nebel endete. »Was ist dort? Ich meine, im Osten, hinter den Ebenen?«
Edi zögerte. »Auch diese Frage kann ich dir nicht genau beantworten, General. Verzeih mir meine Unzulänglichkeiten. Am Anfang des großen Krieges der Völker brach, wie du weißt, auch das Satnet zusammen und meine Drohnen können nicht so weit gen Osten blicken. Doch dort ist nach der großen Welle ein Bruchstück des zerstörten Mani eingeschlagen, der die Kontinentalplatte zerrissen hat. Der Aufprall hat einen gewaltigen Krater erzeugt, der sich inzwischen wahrscheinlich mit Meerwasser gefüllt hat. Dort gibt es mutmaßlich kein menschliches Leben mehr.«
Lakshmi hatte genug gehört. Es schauderte sie bei der Vorstellung, wie viel Leid und Tod der Krieg der Vorgänger und der ihrer Nachfahren erzeugt hatte. Und zumindest hier war er noch immer nicht vorbei. Ich hätte gerne eine Abschrift dieser Karte.
Ich höre und gehorche.
Prompt klappte an der Seitenkante des Tisches ein kleines Fach heraus. In ihm lagen eine Papierrolle und ein flacher rechteckiger Gegenstand. Er war grün und etwas kleiner als Lakshmis Handfläche.
Die sind ein Ausdruck der Karte und der Passagierschein. Pass vor allem auf ihn gut auf, denn er ist ein Schlüssel, ohne den du die Enklave nicht erreichen kannst, erläuterte Edi.
Lakshmi nahm die beiden Gegenstände und verstaute sie in den Taschen ihrer Kleidung. Sie wollte sich schon verabschieden, da fiel ihr ein, dass sie einen Auftrag hatte. Beinahe hatte sie den Wunsch des Delphi vergessen.
Ich benötige noch etwas, Edi. Gib mir den Stab der Macht, der sich in deinem Besitz befindet.
Täuschte sich Lakshmi oder zitterte kurz der Boden unter ihren Füßen? Sie trat erschrocken einen Schritt nach hinten. Edi kniff die Augen zusammen und sein glattes, dunkles Gesicht wirkte plötzlich misstrauisch und, ja, auch ein wenig ängstlich. Seine Stimme dröhnte nun so laut in Lakshmis Kopf, dass sie schmerzte.
»Wozu benötigst du den Stab, General? Wer hat dich beauftragt, ihn zu besorgen?«
Ein orangefarbenes Licht leuchtete an der Decke auf und auf der Tischfläche erschienen Worte, die in einer Schrift geschrieben waren, die das Mädchen nicht lesen konnte. War ein Alarm ausgelöst worden? Lakshmi hatte den Eindruck, sie sei von einer zur anderen Sekunde in Lebensgefahr geraten. Vorsichtig wich sie weiter zurück zur Tür, die sich zischend hinter ihr öffnete.
»Eskir will den Stab und du gibst ihn mir«, befahl sie trotzig, denn sie wusste, sie durfte auf keinen Fall Schwäche zeigen, wenn der Djinn ihr weiterhin gehorchen sollte.
Und dann presste sie sich erschrocken die Hand gegen den Mund. Sie hatte vergessen, dass der Delphi ihr befohlen hatte, seinen Namen unter keinen Umständen zu verraten.
Aber hätte sie ihn überhaupt verschweigen können, wenn Edi direkt in ihrem Kopf war und in ihren Gedanken wühlte? Sicherlich konnte er sie lesen.
»Eskir«, schrie der Herr des Worums auf.
»Eskir, der Asteorphan, er ist hier, der verfluchte Widersacher und Anführer des Feindes, der sich mit ihnen verbündet hat.
Wehe, fünf Stäbe um einen zu formen, wehe, niemals darf mein Stab in die Hände dieses Ungeheuers geraten. Wachen, ergreift den General, er ist ein Verräter.«
Lakshmi, die bereits durch die Tür fliehen wollte, drehte sich um. Schwere Schritte waren in ihrem Rücken zu hören. Nicht nur einer der hünenhaften Kriegsgoleme und die beiden Türwächter standen in dem Gewölbe vor dem Worum, sondern vier oder fünf von diesen unbesiegbaren Metallriesen näherten sich mit nach vorne gestreckten, rotglühenden Fingerspitzen, doch sie traten nicht durch die Tür. Ihre Schwelle war offensichtlich ein Tabu, das sie nicht überschreiten konnten.
Lakshmi sprang mit einem beherzten Hecht zur Seite, gerade noch rechtzeitig. Lichtblitze zuckten und trafen nicht sie, die noch vor einem Wimpernschlag am Kreuzungspunkt der tödlichen Strahlen gestanden war, sondern den runden Tisch hinter ihr, über dem Edis aufgeblähtes und vom Zorn verzerrtes Gesicht schwebte.
»Ihr Narren, Feuer einstellen!« brüllte der Djinn in Lakshmis und wohl auch im Kopf seiner eisernen Soldaten, denn sie senkten sofort ihre Arme.
Doch es war zu spät. Der Tisch färbte sich in kaltes Grau und aus den Löchern, die die Strahlen in seine Oberfläche geschmolzen hatten, stiegen dünne Rauchfahnen empor. Wieder wurde der Erdboden unter Lakshmi erschüttert, die eben auf ihre Füße sprang und sich in eine Ecke des Worms flüchtete, wo sie von der Tür aus im toten Winkel stand und nicht befürchten musste, von den heißen Strahlen der Goleme getroffen zu werden. Schlagartig erlöschten alle Lichter in dem Worum.
»Ihr Narren«, murmelte Edi, nun merklich leiser, resignierend, als würde er sein Leben aushauchen. Sein aufgeblähter Kopf flackerte und wechselte mehrmals die Farbe, dann verschwand er für einen Moment. Gleichzeitig begann der Stab, der aufrecht genau in der Mitte des runden Tisches in einem Loch steckte, oben an seiner birnenförmigen Verdickung zu blinken. Er tauchte den Worum auf diese Weise in ein gespenstisches blaugrünes Licht.
Lakshmi runzelte die Stirn. Konnte es wirklich so einfach sein? War er die ganze Zeit direkt vor ihren Augen gewesen? War dies vielleicht jener Stab der Macht, nach dem Eskir suchte?
Kurz entschlossen kletterte sie auf den Tisch, beugte sich herab und ergriff den Stab. Für seine Länge von etwa einem Fuß wirkte er zu dick und zu klobig. Aber das ihr vollkommen unbekannte Material, aus dem er hergestellt worden war, fühlte sich glatt und warm an. Er ließ sich mühelos aus seiner Verankerung in der Tischplatte lösen und glitt ohne Widerstand aus der Öffnung, in der er bisher einen Finger tief gesteckt hatte. Für einen Moment blitzte eine knisternde Funkenstrecke zwischen der stumpfen Unterseite des Stabes und dem Loch.
Lakshmi richtete sich auf. Da erschien direkt vor ihr erneut der Kopf von Edi. Sie wich erschrocken von dem Tisch zurück und wäre dabei beinahe rückwärts vom Tisch gefallen.
»Wage es nicht!
explodierte die Stimme des Djinn in ihrem Kopf und Lakshmi hatte das Gefühl, ihr würde in diesem Augenblick der Kopf platzen. Sie knickte ein und fiel schwer auf ihre Knie. »Stecke den Stab zurück in sein Interface. Niemals darf er mit seinen restlichen Komponenten zusammenkommen. Ihre gebündelte Macht würde die Welt zerreißen.« Idis Stimme überschlug sich und hallte wie der Donner einer Kanone. Sterne aus Licht tanzten vor Lakshmis Lidern, die sie krampfhaft geschlossen hatte. Tränen liefen ihr die Wangen hinab und der Schmerz, der in ihr tobte, war kaum mehr auszuhalten. Verzweifelt presste sie ihre freie Hand gegen ihre Stirn, doch das half nicht gegen den Druck, der von innen gegen ihren Schädel prallte. »Schweig endlich«, schrie sie in ihrer höchsten Not. »Schweig! Schweig!« Sie klammerte sich mit dem Rest ihres Verstandes an dem Wort fest, damit er von dem Orkan in ihrem Inneren nicht unrettbar davon geweht wurde. Sie wusste, nur noch dieses Schweig stand zwischen ihr, dem Wahnsinn und dem Verlust ihrer Seele. Edi war dabei, sie zu brechen. Doch da vibrierte mit einem Mal der Stab in ihrer Hand, erwachte zum Leben. Das blaue Licht an seinem dicken Ende leuchtete gleißend auf und tauchte den Wurm in ein helles Türkis, als befände er sich mitten im Zentrum eines funkelnden Opals. Von dem Licht ging eine seltsame beruhigende Wirkung aus. Edis Kreischen wurde augenblicklich leiser und leiser und war dann nur noch ein heiseres Flüstern in Lakshmis Ohren. Gleichzeitig ließ ihr Schädel weh nach und sie wurde sich der Anwesenheit eines weiteren Geistes in ihrem Kopf bewusst. Von ihm ging ein wortloses und wohltuendes Summen aus, einen Tonfall, mit dem eine Mutter ihr schreiendes Kind beruhigt. Wie in dem Tisch, so musste auch in dem Stab ein mächtiger Djinn wohnen und seine Kraft war womöglich noch größer als die von Edi. Ohne zu wissen, auf welche Weise, hatte Lakshmi ihn gerufen und nun stand er ihr bei. Der Stab lag dabei angenehm warm und leicht zitternd in ihrer Hand und passte dort so selbstverständlich hin, als wäre er mit ihren Fingern verwachsen. Auf eine unbestimmbare Weise fühlte sich dieser Zauberstab so an, als wäre er schon immer ein Teil von ihr gewesen. Er war wie ein Stück ihrer selbst, das sie irgendwann einmal verloren und nun wiedergefunden hatte. »Schweig«, sagte Lakshmi ein letztes Mal, und Edis Stimme verstummte endgültig. Sein durchscheinender Kopf verschwand. Lakshmi kletterte zitternd vom Tisch und sah sich in das blaue Licht getauchten Wurm um. Im Türrahmen standen noch immer die Wächtergoleme. Sie klickten aufgeregt mit ihren Gliedmaßen, aber sie kamen nicht herein und gehorchten auch weiter in den Befehl von Edi, nicht weiter ihre Geschosse aus rotem Licht auf sie abzufeuern. Aber was war das? Zwischen ihren Beinen wimmelte es mit einem Mal, als wäre der Boden in Bewegung geraten. Hunderte oder Tausende, wer mochte das schon zu sagen, der kleinen Spinnengoleme krabbelten aufgeregt in den Wurm, flossen wie ein Schwall Wasser ins Innere, teilten sich aber vor dem tapferen Mädchen und fluteten den Platz, auf dem sie stand, und vereinigten sich erst hinter ihr wieder, als wäre sie ein Fels in einem Fluss, der dessen Lauf zufällig im Weg lag. Schnell wurde der ganze Tisch in ihrem Rücken von ihnen bedeckt. Offenbar war es ihr Auftrag, ihn zu reparieren, und wie es aussah, kamen die Deltas schnell voran. Sie waren es, die jede zerstörte Kriegsmaschine auf der Stelle reparierten, und solange sie selbst nicht ausfielen, sofern das überhaupt möglich war, würde die Schlacht der Golem-Armeen andauern. Es war an der Zeit, die Flucht zu ergreifen, bevor Edi kuriert war und wieder zum Leben erwachte. Lakshmi deutete mit ihrem Stab auf die monströsen Gestalten, die vor der Tür standen und sie mit grünen Augen betrachteten. Sie hatte die Angst, sie könnte sich jederzeit anders überlegen und sich auf sie stürzen. »Geht«, sagte sie mit fester Stimme und wusste dabei, dass sie ihr und ihrem Zauberstab gehorchen würden. Tatsächlich wandten sie sich auf ihren Befehl hin ab und rollten und stampften davon, gaben den Durchgang frei. Trotzdem trat Lakshmi sehr vorsichtig hinaus und schwenkte den Stab dabei in alle Richtungen. Sie wusste nicht, was das schlichte, pechschwarze Rohr alles bewirken konnte und ob es gar wie die Goleme Feuerblitze spuckte, aber es schien den mechanischen Soldaten gehörigen Respekt eingeflößt zu haben. Die 5 Goleme, die auf Edis Ruf herbeigeeilt waren, hatten den Vorraum bereits wieder verlassen und die beiden Wächter links und rechts der Tür waren auf ihren Schienen ganz nach außen zu den Wänden der Halle hingerollt, wo sie erstarrt standen und Lakshmi ihren Rücken zuwandten. Mutiger geworden, schritt das Mädchen vorwärts, wobei sie sich bemühte, nicht zufällig auf die letzten Nachzügler der Deltas zu treten, die auf ihren vielen Spinnenbeinchen hektisch über den Boden huschten. Der Eingang zum Wurm schloss sich hinter ihr. Lakshmi bündelte ihren Geist. »Stab«, flüsterte sie, »wie soll ich dich nennen?« Der Djinn schwieg. Sie konnte keine Antwort vernehmen, so sehr sie sich auch in ihr Inneres lauschte. Offenbar konnte er nicht wie Edi direkt in ihrem Kopf reden. Dennoch sprang ihr mit einem Mal ein Wort auf die Lippen. Sie wusste nicht, woher es gekommen war. »Tycho«, sprach sie es aus. »Heißt du so? Tycho?« Lakshmi lächelte. Also war es möglich, sich mit dem Zauberstab zu verständigen, auch wenn es große Anstrengung bedeutete und das Gespräch sehr einseitig und bruchstückhaft war. »Ja, das ist dein Name«, sagte sie und spürte dabei den bitteren Geschmack von Kummer und Verlorenheit, das Gefühl, unvollständig zu sein und den brennenden Wunsch, wieder eins zu werden. Ihr fiel ein, was Eskia und Eddie gesagt hatten. Tycho war nur ein Teil eines Meisterstabes, den man einst in 5 Teile zerbrochen hatte, um ihn seiner Macht zu berauben. Und nun sehnte er sich danach, sich mit den anderen 4 Teilen wieder zu verbinden. »Tycho, du musst mich an die Oberfläche bringen«, dachte sie und starrte dabei auf den Stab in ihrer Hand. Längst hatte sie ihr Zeitgefühl verloren und wusste nicht, ob es außerhalb der Tunnel Tag oder Nacht war. »Aber bringe mich an einen sicheren Ort außerhalb der Grenze der Schlachtfelder.« Konnte sie dem Djinn auf diese einfache Weise Befehle geben, oder war es nur Zufall gewesen, dass er 2-mal ihren Wünschen gehorcht hatte? Und wie viele standen ihr überhaupt zu? Waren es die klassischen 3 Wünsche der Feenmärchen, oder würde ihr Tycho so lange gehorchen, solange sie ihn in den Händen hielt? Wie dem auch war, der Zauberstab bewegte sie wie von selbst und begann Lakshmi in eine Richtung zu ziehen, auf eine Wand zu, an der für sie keinerlei Durchgang zu erkennen war. Sie musste fest zupacken, damit der Stab ihr nicht durch die Finger schlüpfte. Lakshmi wusste aus ihrer Erfahrung mit dem Wächtergolem, der sie zum Vorraum geführt hatte, dass ihre Sinne hier unten in dem unsicheren Licht oft in die Irre gingen. Und tatsächlich, während sie von Tycho gezwungen vorwärts ging, gab die vorher makellos glatte Wand einen Durchgang in einen quadratischen Raum frei. Er war klein, fast nur eine Nische in der Wand. Lakshmi trat ohne Zögern ein und sofort schloss sich die Tür. Die Wände erzitterten. Kurz hatte sie ein ungewohntes, hohles Gefühl im Unterleib, das allerdings sofort wieder verschwand. Irrte sie sich oder wurde sie mitsamt dem Raum in die Höhe gezogen? Bevor sie sich darüber weiter Gedanken machen konnte, war der Aufzug, in dem sie stand, auch schon an seinem Ziel angekommen und seine unscheinbare Tür öffnete sich wieder an der Rückseite einer gewaltigen, eisig kalten Halle, in der sich Lakshmi wie eine Ameise unter Mahmuds fühlte. Dies war der 5. und vorletzte Teil des 8. Kapitels Alis Märchen von der tapferen Lakshmi. Der abschließende 6. Teil mit dem Schluss des Romans erfolgt nächsten Freitag.
Sprecher Nikolaus Klammer, die Musik ist von Heinz Christian.
Der Roman Karukura und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel als E-Book und Taschenbuch oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens erhältlich.